muss mich erstmal befreien. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Seminar halten, ich bin da ja noch unerfahren drin, anstrengend sein kann wie ein ganzer knüppelharter Arbeitstag. Ich war gestern Abend so platt und dachte nur, eigentlich war mein Ziel, die Predigt frisch zu Papier zu bringen, beziehungsweise zu Computer mit den Dingen, die wir im Seminar erlebt haben. Und ich saß und saß, bis ich irgendwann merkte, ich kriege da nur Bruchstücke hin. Und Gott hat mich erinnert an ein Zitat von Spurgeon, wo Spurgeon sagt, das Wort Gottes ist wie ein Löwe. Du brauchst einen Löwen nicht verteidigen. Du musst ihn nur freilassen, dann wird er sich selber verteidigen. Und ich habe mir gedacht, wunderbar, wir gehen einen Text durch, den wir auch gestern schon hatten, zum Seminar aus dem 1. Korinther 12. Das geht um die Gaben des Geistes. Und wir werden 1. Korinther 12 lesen und ich werde mich an diesem Text ein wenig entlanghangeln und ihn versuchen, mit Gottes Hilfe so auszulegen, dass ihr nicht nur im Kopf hinterher sagt, ja, jetzt habe ich Infos über die Geistesgaben, sondern dass es eure Herzen berührt, aber das kann ich eben nicht machen. 1. Korinther 12, Vers 1 bis 11. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Und ich finde es spannend, Paulus fängt an über die Gaben des Geistes, aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Eigentlich ist seit gut 2000 Jahren alles bekannt, was wir über die Gaben des Geistes wissen müssen. Und doch, wenn ich mir die Gemeinde in Deutschland, den Leib Christi angucke, dann gruselt's mich manchmal. Einerseits, weil es Gemeinden gibt, die die Gaben praktizieren, aber in einer Art und Weise, wo ich denke, eieiei, das tut weh. Wenn Leute da stehen und sich hinstellen und sagen, ich rede hier als Prophet Gottes, so spricht der Herr, in 5 Jahren wird ganz Deutschland von einer Erweckung erfasst sein. Alles passiert, das war dann gut vor 15 Jahren. Klang alles toll, alles super, wo ist die Erweckung? Es werden Kongresse und Heilungskongresse abgehalten, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, ich finde das gut. Aber es wird vollmundig gesagt, der Geist Gottes wird unter uns in Kraft wirken, dass die Kranken aus den Rollstühlen aufstehen. Ja, wenn das so wäre, dann wäre die Bild-Zeitung voll davon. Ja, ich meine, ich lese die nicht, aber die Bild-Zeitung würde darüber berichten, weil es so spektakulär ist, wenn es denn so wäre. Und so sehe ich einerseits Gemeinden, die sich nach den Geistesgaben ausstrecken und wo die Praxis so manchmal haarscharf bis noch schärfer oder weiter an der Bibel, an dem, was Paulus uns zum Umgang mit den Gaben sagt, vorbeigeht. Andererseits gibt es eine nicht gerade schwache Fraktion innerhalb der Christenheit und ich glaube auch gerade in der deutschen Christenheit, die sagt, naja, das haben wir alles hinter uns gelassen mit den Geistesgaben, das brauchen wir nicht mehr. Wir haben das Wort Gottes. Was brauchen wir dann noch? Die Gaben, das war für die erste Zeit, das war für die Apostel. Wir brauchen das nicht mehr. Weil wir ja das Vollkommene haben. Steht ja auch, wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Stück Werk aufhören. Namentlich ist da vorher von prophetischer Rede und Zungenrede in dem Text die Rede. Und sie sagen, das Vollkommene, das da kommen wird, wird das Stückwerk beenden und das Vollkommene ist ja die Bibel. Das ist ein vollkommenes Stück Literatur, inspiriert vom Heiligen Geist, das ist wahr und ich würde sie nicht missen wollen. Aber das Vollkommene impliziert, dass wir erkennen, wie wir erkannt worden sind, von Angesicht zu Angesicht. Wer kann das von sich behaupten, dass wir Gott so erkennen? So würde ich sagen und stehe auf dem Standpunkt, ich denke, ihr seid euch mit mir einig, dass die Gaben des Geistes dann aufhören werden, wenn Jesus, der vollkommene Herr, hier endgültig sein Reich aufrichten wird, wenn er wiederkommt. Voraussetzung noch nicht erfüllt, die Gaben des Geistes sind nach wie vor wichtig. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Pfingstlied kennt, O komm, du Geist der Wahrheit. Da singen wir, schenk uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Und um diese Waffen soll es gehen heute. Denn diese Waffen sind unter anderem die Gaben des Geistes. Denn das ist wichtig, dass wir in einer Welt, die zunehmend sich von Gott abwendet, aber deswegen nicht wissenschaftlicher, logischer, nüchterner wird, sondern allen möglichen Religionen und Glaubensrichtungen hinterherrennt, dass wir diese scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit gebrauchen. Ich habe gestern ein Beispiel gebracht. Ich gehe mit Leuten aus meiner alten Gemeinde und ein paar anderen regelmäßig als Teilnehmer an einem Stand in Hamburg auf die Esoterikmesse, um für Leute, die dort sind, zu beten. Wir bieten ihnen prophetisches Gebet und Heilungsgebet an. Und viele von ihnen haben dadurch Jesus erlebt. Weil es etwas war, die machen Erfahrungen, sage ich euch, in diesen esoterischen Sachen. Denn der Satan lässt sich nicht lumpen, wenn er Leute binden will für die Ewigkeit. Weil der Preis, den er dann zahlen muss, dass er mal ein paar kleine Pseudowunder tut, die aber spektakulär aussehen, ist für ihn ja nicht hoch. Dafür kriegt er ja die Seelen. Und die erleben teilweise immer mehr an diesem Stand, das, was wir haben, ist stärker. Das, was wir haben, ist echt. Und das braucht es in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir tut's weh zu sehen, dass wir geistlich, was die Gaben des Geistes anbetrifft, an der Oberfläche kratzen und nicht in die Tiefe kommen. Paulus redet hier ganz selbstverständlich von Gaben, die er als bekannt voraussetzt bei den Gemeinden, als etwas, was sie kennen und wissen. Die Gaben, die ihr hier erwähnt, das ist etwas, wo wir, wenn wir das sehen würden, uns die Kinnlade runterfallen würde vor Staunen. Er redet von Prophetie, von der Kraft, Wunder zu tun, von der Gabe, gesund zu machen und so weiter. Und wir erleben tatsächlich Heilungen, wenn wir für Kranke beten. Das ist richtig, das haben wir heute Morgen auch gehört. Aber ich wünsche mir zu sehen, wenn wir für Kranke beten, die Krebs haben, dass man ihnen die Hände auflegt und am nächsten Tag sind sie geheilt. Ich wünsche mir, dass solche Dinge passieren, nicht weil ich sensationslüstern oder scharf auf Wunder bin, sondern weil ich möchte, dass Jesus groß rauskommt. Die Gaben des Geistes, wozu sind sie da? Sie sind dazu da, dass Jesus die Ehre bekommt. Wie geschieht das? Indem die Gemeinde auferbaut wird. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Geistesgaben sind weder dafür da, dass es einem selber ganz toll ist um sich herum und sagt, wow, was bin ich doch für ein toller Typ, Gott muss mich sowas lieben, dass ich hier prophetisch reden kann. Geistesgaben sind kein Orden und sie sind kein Selbstzweck. Sie sind da, um den Leib Christi aufzubauen und für nichts anderes. Und es ist eine Ehre, den Leib Christi aufbauen zu können. Wer bekommt denn Geistesgaben? Der besonders toll mit Gott lebt, der jeden Tag 2 Stunden stille Zeit macht, davon mindestens 1 Stunde in der Bibel liest und dann sagt Gott, gut, dafür hast du die Gabe der Prophetie verdient. Orden. Ich weiß nicht, ob ihr mal jemals in den Nachrichten mal so nordkoreanische Militärs gesehen habt. Ja, die haben hier und da überall so viel Gold und Orden, dass man nichts mehr von ihren Uniformen sieht. Ein Orden da, ein Orden hier. Nein, wir kriegen keine Orden, wir kriegen keine geistlichen Gaben, weil wir so toll sind, sondern wir kriegen die geistlichen Gaben dadurch, dass wir zu Jesus gekommen sind und den Heiligen Geist haben. Wer kriegt diese geistlichen Gaben? Manchmal habe ich das Gefühl, dass Christen denken, einige unter uns haben Geistesgaben. Die stehen dann vorne, verkünden prophetische Reden oder irgendwas anderes. Aber ich doch nicht. Was sagt das Wort Gottes dazu? Vers 7. Ihr könnt, Holger, kannst du den Text mal anschmeißen? Das ist schön, wenn das alle mal mitlesen können. Ich habe den schon vorbereitet da. Vers 7. Gut, ich habe eine andere Übersetzung. Macht nichts. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. In einem jeden. Das heißt, du kannst nicht sagen, ich habe keine Gaben. Oder natürlich kannst du das sagen, aber dann stehst du im direkten Widerspruch zum Wort Gottes. Du hast Gaben. Vielleicht hast du sie noch nicht entdeckt. Und wer da sagt, da habe ich Nachholbedarf, da vorne liegen noch einige Gabenteste aus, die gestern nicht verbraucht wurden. Nehmt sie euch mit, füllt sie aus und manche kommen vielleicht in Staunen und sagen, wow, das wusste ich ja noch gar nicht. Wir alle haben von Gott mindestens eine geistliche Gabe zugeteilt bekommen. Manche oder viele von uns mehr als eine. Es sind verschiedene Gaben, die wir haben. Aber es ist ein Geist, er wirkt es, der Heilige Geist. Er ist der Geber aller guten Gaben, er ist in uns gekommen, dadurch, dass Jesus in unser Leben gekommen ist und er lebt in uns permanent. Das heißt, wir haben geistige Gaben. Wisst ihr, was im griechischen Urtext steht für das Wort Geistesgaben? Charisma. Was heißt Charisma oder Charisma? Charis ist die Gnade. Charisma heißt Gnadengabe oder Gnadengeschenk, Gnadengabe. Das sagt auch alles aus. Wir kriegen geistliche Gaben nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott sich entschieden hat, sie uns zu geben. Was ist Gnade? Etwas, dass wir etwas Unverdientes bekommen. Wir bekommen etwas, was wir nicht verdient haben, geschenkt. Gott hat sich entschieden, in seiner Souveränität uns die Gaben zu geben. Und er entscheidet auch, wem er was gibt. Ich springe ein bisschen im Text umher, aber ich hoffe, damit kommt ihr klar, weil es inhaltlich für mich gerade mehr Sinn macht. Im Vers 11 steht: Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Manche strecken sich nach Gaben aus und kriegen bestimmte Gaben nicht. Ich weiß, eine gute Bekannte von mir, die mal meine ehemalige Grundschullehrerin war und von der ich das erste Mal von Jesus gehört habe, die ist schuld daran, dass ich hier stehe. Sie weiß es auch mittlerweile. Die hat sich jahrelang, weil sie in einer Pfingstgemeinde war und damals noch diese Lehre vorherrschte, du bist nur dann richtig geisterfüllt, wenn du in Zungen redest. Ja, meine Güte. Hat sie sich nach dieser Gabe ausgestreckt, Jahre, 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 und hat sie nicht bekommen. Der Geist teilt an jedem das zu, wie er will. Wir haben kein Anrecht darauf, aber wir dürfen uns ausstrecken. Sie hat diese Gabe nicht bekommen und hat ihr Christsein trotzdem gelebt. Und ich glaube, auch in dieser Gemeinde sind sehr viel mehr an Geistesgaben permanent, also entweder offenbar oder latent vorhanden, als ihr vielleicht selber wahrnehmt. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun. Einem anderen prophetische Rede. Einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem anderen mancherlei Zungenrede. Einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Ihr Lieben, Paulus schreibt diesen Brief nicht an die weltweite Christenheit. Und er war ursprünglich in seiner Intention, als Paulus den Brief geschrieben hat, auch nicht zwingend dafür gedacht, überall in den Gemeinden verlesen zu werden. Natürlich hat Paulus dann irgendwann gesagt, liest es auch den anderen Gemeinden vor. Aber in erster Linie ist der erste Korintherbrief ein Brief an die Gemeinde an Korinth, wo er spezifische Fragen und Probleme dieser Gemeinde aufgreift. Soll heißen, all die Gaben, die ich gerade aufgezählt habe, waren in Korinth, in der Gemeinde, offensichtlich vorhanden, oder Paulus hatte die Erwartung, dass sie dort vorhanden sein können. Weil er ja sagt, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen darüber. Und dann zählt er die Gaben auf. Er erläutert sie nicht. Er erklärt sie nicht, wie wir das hier im Gabentest hatten, wo dann zum Beispiel steht über die Gabe der Prophetie in einem kurzen erklärenden Satz: Die Gabe der Prophetie ist die Fähigkeit, eine Botschaft Gottes für sein Volk unmittelbar durch den Heiligen Geist zu empfangen und weiterzugeben. Das würde ich erwarten von einem Apostel, wenn er einer Gemeinde schreibt, die möglicherweise gar nichts von den Gaben weiß. Er sagt, ich will euch darüber nicht in Unwissenheit lassen, geht aber nicht näher auf die Details ein, sondern heißen im Grunde, müssten die Korinther wissen, worum es da gegangen ist. Er hat das vorausgesetzt. Er wollte ihnen vielleicht eine umfangreiche Liste der Gaben zur Verfügung stellen und gleichzeitig klar machen, von wem kommen die Gaben, wer gibt die Gaben und wie gibt er die Gaben. Denn da herrschte manch vielleicht bei den Korinthern Unklarheit und ein unguter Umgang. Wer den Korintherbrief gelesen hat, weiß, dass sie die Zungenrede in einer Form gebraucht haben, wie Paulus sagt, das sollt ihr nicht machen, Leute. Die haben es offensichtlich relativ wild und ungezügelt getan und er sagt, Leute, wenn jemand so eine Botschaft in Zungen hat, dann soll es einer oder zwei machen und es soll ausgelegt werden. Punkt. Er gibt ihnen einen Handlungsrahmen. Das heißt aber, die Gaben waren schon vorhanden. Ich gehe davon aus, dass diese Gaben auch hier vorhanden sind. Entweder offenbar oder latent. Und ja, auch die Gabe, Wunder zu tun. Warum nicht? Es ist ein Ding, wo ich innerlich erstmal zusammenzucke und denke, oh ja, Wunder tun, das klingt so groß. Aber es ist der gleiche Geist, der hier wirkt, wie er in Korinth gewirkt hat, wie er in allen Gläubigen wirkt. Also, auch die Gabe, Wunder zu tun. Vielleicht fühlt sich jemand provoziert, sagt, das möchte ich eigentlich sehen. Das möchte ich eigentlich erleben. Ich sehne mich danach, dass Jesus sich so verherrlichen kann. Durch Wunder. Dann bist du der Kandidat, der vielleicht einfach nach vorne kommt, nachher nach dem Gottesdienst und für sich beten lässt um diese Gabe. Warum denn nicht? Haben wir denn einen kleinen Gott? Oder haben wir einen großen Gott, von dem wir erwarten können, dass er Großes tun möchte? Wir dürfen erwarten, dass die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit nicht zur Zierde an der Wand hängen, wie manche sich Schwerter über den Kamin hängen, weil es irgendwie cool aussieht, sondern dass sie im Waffenschrank stehen, um gebraucht zu werden. Wozu brauchen wir diese Gaben? Um den Leib Christi aufzubauen. Warum wollen wir den Leib Christi denn aufbauen? A, weil wir Stärkung brauchen. Und B, weil das Gebäude, Gemeinde, aus lebendigen Steinen besteht, die noch nicht zu Ende gebaut sind. Da draußen sind, um in diesem Bild zu bleiben, noch ganz viele lebendige Steine, die nicht wissen, dass sie in dieses Gebäude Leib Christi, Gemeinde Gottes, eingebaut werden sollen. Da draußen ist eine Welt, die buchstäblich vor die Hunde geht. Und Gott hat uns mit seinem Heiligen Geist alles gegeben. Ihr kennt diese Stelle aus dem Römerbrief, Römer 8, Vers 32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn dahin hingegeben hat für uns alle. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit alles ist wirklich alles gemeint. Die gesamte Zurüstung, die wir brauchen, um ein Leben als Christen zu führen. Sowohl, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Das gute alte Wort dafür ist wohlgefällig. Als auch, dass wir ein Leben führen, das einen missionarischen Effekt hat auf die Leute, weil sie Dinge sehen und erleben, die sie nicht vom Tisch wischen können. Stellt euch das mal bildlich vor. Vor euch, ihr habt einen knackharten Atheisten als Nachbarn. Nur mal als Beispiel. Ja? Ihr habt mit dem schon geredet und er leugnet Gott und findet das total Blödsinn, was wir da glauben und macht sich darüber lustig. Und nun ist der Kerl krank. Und zwar nicht nur so ein Schnupfen. Gut, für Männer ist das auch eine fast tödliche Krankheit. Männerschnupfen soll man nicht unterschätzen. Aber wir jammern nicht, wir legen uns einsam aufs Sofa und sterben leise. Aber ich meine jetzt wirklich eine ernste Krankheit, die das Leben bedroht. Und ihr fasst euch ein Herz und sagt, ich weiß, sie glauben da nicht dran. Ich weiß, sie machen sich drüber lustig. Ich würde trotzdem gerne, wenn ich darf, für sie beten. Und er macht so eine spöttische Bemerkung und sagt, naja, es wird wohl nichts nützen, aber schaden kann es auch nicht. Und ihr betet. Es scheint sich vielleicht erstmal nichts zu verändern, aber nächste Woche klingelt es an der Tür. Der Nachbar, völlig aufgelöst, völlig verwirrt, sagt, ich war gerade beim Arzt. Ich wurde gerade geröntgt. Der Tumor ist weg. Mit so einem Menschen braucht ihr nicht mehr diskutieren, ob es Gott gibt. Ihr müsst ihm nur noch erklären, warum diese Heilung passiert ist. Weil es einen Gott gibt, der ihn liebt, der für ihn seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat, damit er ewiges Leben hat. Jetzt ist er heil am Körper. Jetzt könnt ihr ihm sagen, dass er noch die Heilung seiner Seele braucht und die Erlösung und der Rettung. Deswegen, ihr Lieben, brauchen wir, dass wir uns nach Geistesgaben ausstrecken. Deswegen ist mir das so ein Anliegen. Deswegen brennt mein Herz dafür, zu sagen, lasst uns die Gaben entdecken und nicht an der Oberfläche kratzen, sondern tiefer gehen, weil das die Wege und Möglichkeiten Gottes sind, um Menschen zu ihm zu bringen und zu führen, um uns zu ermutigen und auszurüsten und zu erbauen. Was wir gestern gemacht haben, das ist schon die Gabe, die in Gemeinde wahrscheinlich in Deutschland mit am häufigsten praktiziert wird und die trotzdem nicht weniger wichtig ist, denn Paulus sagt, wir sollen danach streben, ist die prophetische Rede. Wir haben gestern geübt. Ich habe ein bisschen provoziert. Ich habe gesagt, eine Person, habt ihr schon gehört, setzt sich auf den Stuhl in die Mitte, den sogenannten heißen Stuhl. Einer Kreis von Leuten stellt sich rum. Die Person sagt im Übrigen nichts, weder worum es geht, noch wofür sie Gebet wünscht. Ja? Und dann haben sich ein paar rumgestellt und haben dafür gebetet. Und als ich sagte, wir nehmen uns 2 Minuten Zeit, um auf Gott zu hören, da schluckten einige. Ich glaube, viele dachten, 2 Minuten, das ist ja viel zu kurz. Wir haben manchmal die Vorstellung, wir müssen uns tief innerlich versenken, einen Rückzugsort finden, still werden. Dafür brauchen wir erstmal eine gute Tasse Tee und eine Viertelstunde. Dann kann Gott reden. Und ich habe gesagt, Leute, traut Gott das zu, dass er in diesen 2 Minuten redet. Und ich sage euch, warum ich euch nicht länger gebe, damit ihr in diesen 2 Minuten euch voll darauf konzentriert zu hören, was Gott sagt und nicht anfangt, das Gehörte, wenn es denn länger ist als 2 Minuten, noch zu interpretieren mit euren eigenen Gedanken. Und Gott hat geredet. Das können die Leute bestätigen, die gestern dabei waren. Es waren überwiegend treffende Eindrücke. Nicht immer. Ich lag zum Beispiel an einer Stelle völlig daneben. Das macht aber nichts. Wir üben, wir trainieren, wir dürfen Fehler machen. Jeder von uns kann Gottes Stimme hören. Manche von uns gebraucht Gott in dem Bereich vielleicht öfter und tiefer. Aber jeder von uns kann Gottes Stimme hören und prophetische Eindrücke empfangen, weil es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Und nicht nur ein paar besondere Schafe aus meiner Herde hören meine Stimme, sondern meine Schafe, alle wie sie da sind, hören meine Stimme. Deswegen geht an euch jetzt auch schon die Einladung für hinterher nach dem Gottesdienst. Ich würde das gerne mit ein paar Leuten, die sich gestern freiwillig gemeldet haben, die beim Seminar dabei waren, anbieten, dass wer möchte, nach vorne kommt, sich auf diesen heißen Stuhl setzt, der ist nicht wirklich heiß, das ist eigentlich sogar ziemlich nett da zu sitzen und einfach von Gott Eindrücke zu bekommen, die andere Leute einem zusprechen. Und ich möchte euch einladen, wer das möchte, das machen wir dann gerne für euch. Dass wir hier eine Zeit haben, wo wir auf Gott hören und euch Dinge zusprechen. Ihr braucht keine Angst zu haben, Gott stellt niemanden bloß, also tun wir das auch nicht. Gott möchte ermutigen, auferbauen und uns fit machen für sein Reich, dass wir daran bauen können. Und wenn du merkst, ich könnte Ermutigung gebrauchen, ich könnte so eine Auferbauung gebrauchen, dann bist du hier nachher total richtig. Dann komm einfach nach vorne und nutz die Gelegenheit, für dich prophetisch hören zu lassen, und sei überrascht, was Gott tun kann. Es geht nicht darum, dass wir toll dastehen, weil wir machen da nichts außer hören. Und der Handelnde, der einzig Handelnde ist Gott. Und um das Ganze abzuschließen, ich habe dafür geworben, dass wir uns ausstrecken nach den Geistesgaben. Ich habe gesagt, warum wir diese Gaben brauchen. Ich möchte gerne auch praktisch werden. Und dass die sagen, Mensch, ich strecke mich nach der einen oder anderen Gabe aus oder ich sehne mich nach Vertiefung für eine Gabe, die ich schon habe. Oder ich merke, ich würde so gerne was tun, um mal zum Beispiel die Gabe der Krankenheilung zu erwähnen. Wenn ich Leute sehe, die krank sind, dann fühle ich mich so hilflos, aber würde gerne was machen, die tun mir so leid. Und es drängt mich, für sie zu beten. Dann komm und lass dafür beten, dass du entweder diese Gabe der Krankenheilung bekommst oder dass sie verstärkt wird durch den Heiligen Geist. Es ist Zeit, sich zurüsten zu lassen. Die Umstände draußen werden nicht besser. Man braucht sich die Weltsituation nur anzugucken, das wird nicht besser. Allein schon, wenn wir wissen, was in den USA gewählt wird. Wir wissen nicht, was kommt, aber es ist entweder Pest oder Cholera. Aus meiner Sicht. Die Welt wird nicht besser. Es wird immer schwieriger, die Umstände. Und umso mehr ist es daran, dass wir strahlen, dass Jesus aus uns herausstrahlt und dass er durch seinen Heiligen Geist mit seinen Gaben durch uns wirken kann, um sein Reich zu bauen. Denn viele sind dabei, die draußen derzeit verloren gehen würden, weil sie Jesus nicht kennen. Und wenn wir sie erreichen wollen, brauchen wir mehr als Worte. Wir brauchen ein glaubwürdiges Leben. Das ist die Frucht des Geistes. Und wir brauchen, dass wir ihnen mit den Gaben des Geistes dienen. Und um das perfekt zu machen, wenn Frucht und Gaben, die Liebe, die Freundlichkeit, die Güte, die Geduld, die Frucht des Geistes, aufeinandertreffen mit den Gaben des Geistes, das sind Menschen, die faszinieren. Dann seid ihr Menschen, die faszinieren. Und die Leute werden fragen, warum strahlst du so? Und warum, wenn du betest, verschwinden meine Kopfschmerzen? Warum strahlst du so viel Liebe aus, so viel Freundlichkeit? Und warum ist mein Knie heil, nachdem du gebetet hast? Warum weißt du Dinge, die mich beschäftigen und kannst mir was Ermutigendes zusprechen? Und warum kannst du das mit so viel Liebe tun? Und dann kannst du sagen, alles wegen Jesus. Amen.